Ja, ich freue mich auch von ganzem Herzen, dass ich in eurer Mitte sein darf. Einige von euch habe ich ja erst vor 2 Wochen noch gesehen, als wir mit Charles im Schwarzwald waren. Wir durften wirklich eine sehr gesegnete Woche auch erleben. Ja, inzwischen hat uns schon der Alltag wieder eingeholt. Mir kommt das schon ewig weit weg. Aber jetzt wieder in Bern wird wieder alles schön aufgefrischt. Ja, ich möchte auch gerne noch zu Beginn beten. Ja, Jesus Christus, Vater im Himmel, wir sind ganz von dir abhängig. Ohne dir können wir nichts tun. Und ich möchte jetzt auch dir diese Predigt in deine Hände legen. Herr, verherrliche du dich, spriche durch zu uns durch dein Wort und schenke mir die richtigen Worte und die richtigen Gedanken, dass ich sie meinen Geschwistern weitergeben kann. Amen. Ja, wir haben ja schon gehört, wir haben heute das Thema die Macht der Gedanken. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema, ein Thema, das uns alle betrifft, jeder von uns denkt. Und nicht jeder von uns denkt nur Gutes. Also laut einer Umfrage, was ich im Internet gefunden habe, oder einer Untersuchung, hat man anscheinend 60.000 Gedanken pro Tag. Und davon sind nur 3% positive Gedanken. Und 25% sind destruktive, negative Gedanken. Und die restlichen 72, das sind einfach so flüchtige Alltagsgedanken, die keine besondere Bedeutung haben. Aber unsere Gedanken entscheiden über unser Leben. Unsere Gedanken entscheiden darüber, wie wir über uns selbst denken. Sie entscheiden darüber, wie wir über andere denken. Sie entscheiden darüber, wie wir denken, wenn wir uns vielleicht in einer schwierigen Lebenssituation befinden. Und unsere Gedanken entscheiden auch darüber, wie wir über Gott denken. Und dann ist natürlich die Frage an uns, sehen wir alles immer nur eher von der negativen Seite oder auch von der guten Seite? Sehen wir die Welt immer nur aus der menschlichen Sicht oder auch mit Gottes Augen? Und unsere Gedankenwelt, das ist ein Kampfplatz. Und wenn wir da Sieg haben, dann haben wir auch Sieg in unserem Leben und in unserem Glaubensleben. Und ich möchte beginnen mit 4. Mose 13. Ich glaube, ihr kennt alle diese Begebenheit. Als Israel in der Wüste war, gab Gott den Befehl, das Land Kanaan auszukundschaften. Er sandte 12 Männer aus jedem Stamm Israels einen Fürst. Und sie sollten jetzt nun das Land auskundschaften unter 2 Gesichtspunkten. Der eine Punkt, das war militärisch. Ist das Volk, das dort lebt, stark? Sind die Städte befestigt oder leben sie in freien Lagern? Und das andere war die Qualität des Landes. Ist es ein fruchtbares, ein gutes Land, eben wie es auch verheißen wurde, ein Land, wo Milch und Honig fließt? Und dann heißt es ja in Vers 23, 4. Mose 13, und sie kamen bis in das Tal Eschkol, und schnitten dort eine Weinranke mit nur einer Traube ab und trugen sie zu zweit an einer Stange auch Granatäpfel und Feigen. Also dieses Bild, diese Riesentraube, die von 2 Männern getragen wird, das ist ja ein sehr bekanntes Bild. Also jeder, der vielleicht schon mal eine Flasche israelischen Wein getrunken hat, hat vielleicht dieses Symbol auf dem Etikett gefunden. Und dann heißt es, diesen Ort nannte man Tal Eschkol wegen der Traube, die die Söhne Israel dort abgeschnitten hatten. Und sie kehrten am Ende von 40 Tagen von der Erkundung des Landes zurück. Und sie gingen hin und kamen zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und zeigten ihnen die Frucht des Landes. Und sie erzählten ihm und sagten: Wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast, und wirklich, es fließt von Milch und Honig über, und das ist seine Frucht. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Lande des Südens, und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge, und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Also eigentlich, was sie berichten, ist eigentlich noch ganz nüchtern die Tatsachen. Sie sagen eben, dass das Volk stark ist, und das bestätigt auch später Gott. Also wer das nachlesen will, im 5. Mose Kapitel 9, sagt Gott ganz klar, dass das Volk, das in Kanaan wohnt, stärker ist und die Städte befestigt sind bis zum Himmel. Aber irgendwie muss da schon in dieser Beschreibung schon irgendwie so ein Tonfall drinnen gewesen sein, der in der Bibel jetzt nicht erhalten ist. War da schon Angst da? War dann schon Resignation? Auf jeden Fall sehen wir im nächsten Vers, dass Kaleb das Volk versucht zu beschwichtigen. Da heißt es, Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte, und sagte: Lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten: Wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und jetzt kommt's. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gericht über das Land, auf das sie ausgekundschaftet hatten, und sagten: Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. Ja, ein böses Gerücht wird gestreut. Eine üble Verleumdung. Ein Land, das die Bewohner frisst. Das heißt, wenn sie dort kämpfen, dann werden die Schlachtreihen hinweggemäht werden. Und jetzt wird das Ganze noch übertrieben. Alles Volk ist von hohem Wuchs. Jetzt ist plötzlich die Rede von Riesen. Und dann wird auch so ein Bild gebraucht, dass wir nur Heuschrecken sind gegenüber sie. Das ist ja so ein eindrückliches Bild, das man sich gut vorstellen kann. Wir die kleinen Heuschrecken und da die großen Riesen, wo wir gar keine Chance haben. Und jetzt hat das Volk Israel bereits kapituliert, bevor überhaupt der Kampf begonnen hat. Und hier sind wir bei unserem Thema, die Macht der Gedanken. Und sehr oft, wenn es um die Gedanken geht, da geht es nur um Gerüchte, nicht um Tatsachen. Das sind vielleicht Vorurteile, die wir haben, Aberglaube, vorgefertigte Meinungen, oder wir machen uns im Voraus schon so viele Sorgen und Bedenken, was alles passieren könnte, bevor es überhaupt eingetreten ist. Aber es ist immer wieder wichtig, dass wir eben die Dinge aus den Augen Gottes betrachten. Und manchmal treffen wir auch einfach Annahmen. Ja, letztes Mal, als der an mir vorbeigegangen ist, da hat er mich gar nicht gegrüßt. Der hat sicher was gegen mich. Und so bauen sich da Gerüchte auf, die eben immer schlimmer und immer weiter werden. Und wer ist es, der diese Gerüchte streut? Es ist der Satan. In 2. Korinther 2, Vers 11 heißt es: Damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Seine Gedanken sind uns Gläubigen nicht unbekannt. Das heißt, wir tappen uns immer wieder, dass wir nicht Gottes Gedanken denken, sondern dass wir die Gedanken des Feindes im Kopf haben. Dass wir böse Gedanken in unserem Herzen haben. Und es ist so, unsere sündige Natur ist ja offen für diese sündigen Gedanken, die der Satan streut. Und wenn wir uns jetzt diesen Gedanken hingeben, dann fallen wir in Sünde, dann überwältigt uns die Sünde. Und manchmal kann es auch einfach sein, dass wir bestimmte Gedanken nicht loswerden. Dass die in unserem Kopf kreisen wie eine defekte Schallplatte, die immer das gleiche, die gleiche Vers, die gleiche Strophe abspielt. Und plötzlich bauen sich diese Gedanken zu einer riesigen Festungsmauer auf, die scheinbar unüberwindbar ist. Und auch das steht in der Bibel im 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das heißt, wir brauchen geistliche Waffen, um diese Festungen, die sich in unserem Kopf, in unserem Leben aufbauen, zerstören zu können. Manchmal sind eben diese Gedanken auch so Vernünfteleien. Das war ja ganz vernünftig, was die Männer von Israel gesagt haben. Sie haben menschlich gesehen keine Chance gehabt gegen das einheimische Volk. Das Volk Israel, das war ja immer ein Sklavenvolk. Das hatte keine militärische Ausbildung. Das hatte nie gelernt, mit einem Schwert umzugehen, geschweige denn eine Ausbildung, wie man Kriegsführung, Taktik betreibt. Es war sehr vernünftig zu sagen, wir haben keine Chance. Aber Gott will eben, dass wir diese Gedanken gefangen nehmen unter dem Gehorsam Christi. Und dann ist es eben ganz wichtig, wenn wir in diesen kreisenden Gedanken drinnen sind, wenn wir im Leben so scheinbar eine unüberwindbare Mauer vor uns haben, dass wir sagen, Stopp, wir gehen auf die Knie und wir bringen das Ganze unserem Herrn Jesus Christus und legen es ihm in Gebet hin. Ich gehe nun zurück zu unserem Text. Und jetzt entsteht so eine richtige Massenhysterie. Da hob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in jener Nacht, und die Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron, und die ganze Gemeinde sagten zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben, oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben? Wozu bringt uns der Herr in dieses Land, damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten einer zum anderen, lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Und auch da können wir etwas daraus lernen. Die Meinung der Mehrheit ist nicht immer gut. Es hat auch die Mehrheit, eine Demokratie, auch Hitler gewählt. Und die Mehrheit ist oben oft auch mit Angst manipulierbar. Viele machen sich eben unnötige Sorgen und lassen sich dann eben durch so eine Hysterie mitreißen. Und sehr oft ist es auch in der Gemeinde so, dass wenn vielleicht irgendjemand auch eine Idee hat, eine Vision, lasst uns zum Beispiel mal eine Evangelisation machen, dass dann oft viele in der Gemeinde sagen, Bedenken haben, diesen Schritt im Vertrauen zu gehen. Und ich muss sagen, ich bin selber vielleicht auch so einer, der eher bedächtig ist und manchmal langsam vorwärts geht. Und es war auch immer so in der Geschichte und in der Kirchengeschichte, dass es eigentlich einzelne Männer, einzelne Menschen oder Frauen waren, die etwas bewegt haben, die vorangegangen sind und etwas erreicht haben. Ja, nun greift Gott ein. Oder die Gläubigen. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Söhne Israel. Und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jephunne, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns, fürchtet sie nicht. Wenn wir uns eigentlich vorstellen, wie viel das Volk Israel mit dem Herrn erlebt hat. Beim Auszug aus Ägypten, schon vorher bei den 10 Plagen in Ägypten, bei der Rettung durch das Rote Meer hindurch. Gottes Gegenwart war ja auch immer sichtbar in der Wolken- und Feuersäule. Und trotzdem hatte das Volk Israel keinen Glauben, dass Gott das, was er vorgehabt hat, geplant hat, zum Ziel bringen wird. Aber ist es auch nicht in unserem Leben so? Wir erleben doch Tag für Tag Gottes Güte, Gottes Gegenwart in unserem Leben. Und doch, wenn irgendeine Schwierigkeit vor uns steht, haben wir wieder Zweifel, Kleinglaube, dass wir eben nicht vertrauen, dass der Herr uns sicher ans Ziel bringen wird. Und die Stimme des Glaubens, das ist eben die Stimme von Josua, das ist die Stimme von Kaleb. Die wissen ganz genau, wenn der Herr mit ihnen ist, dann werden sie auch zum Ziel kommen. Und auch Paulus wusste das, indem er sagte: Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und nun schritt Gott ein. Die Herrlichkeit des Herrn erschien am Zelt der Begegnung allen Söhnen Israels. Jetzt ist es natürlich die wichtige Frage: Wie kommen wir zu den richtigen Gedanken? Und es ist ein Problem, dass wir unsere Gedankenwelt eigentlich auf die Gedanken der menschlichen Welt aufgebaut haben. Wir werden täglich bombardiert von den Medien, von Fernsehen, von Zeitschriften, vom Internet. Und diese Gedanken, die werden in uns eingeimpft. Und dieses Weltbild, das stimmt natürlich nicht mit dem biblischen Weltbild überein. Also wie kommen wir dazu, dass wir die Gedanken Gottes denken können? Ich glaube, von euch bekommen ja alle die Zeitschrift Freund. Und was steht da in dem Untertitel? Biblisch denken, besser leben. Genau. Das heißt, wir müssen biblisch denken. Und es steht so ein wunderbarer Vers in Jesaja 55, Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als euer Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also kein Mensch kann uns Gottes Gedanken lehren. Das kann uns nur die Bibel lehren, so zu denken wie Gott. Und nur wenn wir lernen, Gottes Gedanken zu denken, dann verstehen wir auch Gottes Wege oder sind wir auch bereit, Gottes Wege zu akzeptieren, auch wenn sie für uns manchmal nicht verständlich sind. Und um eben so zu denken wie Gott, müssen wir einfach sein Wort lesen. Wir müssen in der Stille Zeit mit Gott, mit seinem Wort verbringen. Und das war ja letztendlich auch das Geheimnis von Josua. Wie viele Stunden hat er in der Stille im Zelt der Begegnung mit dem Herrn verbracht? Und dann war er auch gestärkt für seinen späteren Dienst, für seinen Auftrag. Und es ist eben auch wichtig, dass wir täglich unsere Bibel lesen. Dass wir auch die ganze Bibel lesen, weil es sind so viele verschiedene Lebenssituationen beschrieben und so kann auch jeder Text in unsere Lebenssituation hineinsprechen. Es ist auch sehr wichtig, dass wir uns einzelne Bibelverse entweder auswendig lernen oder zumindest sinngemäß im Kopf haben, dass uns auch der Heilige Geist zur rechten Zeit an dieses Wort erinnern kann. Und es ist auch wichtig, das Wort Gottes ist ein Richter unserer Gedanken. In Hebräer 4, Vers 12 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Also durch das Wort Gottes nehmen wir ganz praktisch jeden Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Christi. Und einer meiner Lieblingsstellen ist auch der Psalm 1, die ersten drei Verse. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Also wenn wir Tag und Nacht über sein Gesetz, über die Bibel nachdenken, dann sind wir wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Heute kann man ja mit der modernen Technologie die Gedanken im Gehirn sichtbar machen. Also je nachdem, welche Gefühle wir haben, ob wir aufgeregt sind, ob wir freudig sind, traurig sind, ob wir logisch denken, künstlerisch denken, werden unterschiedliche Stellen im Gehirn gereizt oder sind am Arbeiten. Und jetzt kann man das richtig bildhaft darstellen, wo gerade das Gehirn arbeitet. Man hat anscheinend herausgefunden, wenn jemand negative oder böse Gedanken hat, dann sieht das aus im Gehirn wie ein abgestorbener Baum. Aber wenn wir gute Gedanken haben, dann sieht das aus wie ein gesunder Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Und ich finde das ein wunderbares Bild. Ja, ich denke auch ein Wunder Gottes, das sich schon lange vorher in seinem Wort Gottes beschrieben ist. Wie denkt nun Gott? Gott hat Gedanken des Friedens. Jeremia 29,11: Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Gott will Frieden. Er will zuerst, dass der Mensch Frieden mit Gott hat. Und ich denke, auch das soll uns am Bet- und Bußtag erinnern, dass ohne Buße, ohne Umkehr, ohne Sündenerkenntnis kein Frieden mit Gott möglich ist. Aber dann, wenn wir ein Kind Gottes geworden sind, dann will Gott, dass wir Friedenstifter sind. Glückselig die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und auch wieder ganz praktisch, wir sollen unseren Gedanken nicht erlauben, schlecht über andere Menschen zu denken. Wir sollen nicht fluchen, sondern segnen. Wir sollen für unsere Mitmenschen beten. Auch an das erinnert uns der Bettag. dass wir immer wieder auch für unser Land, für die Nachbarländer, für Frieden, aber auch für verfolgte Christen, für Menschen, die es nicht so gut haben, beten. Und dass wir eben Menschen segnen. In Lukas 6, Vers 28 heißt es: Segnet, die euch fluchen, betet für die, welche euch beleidigen. Und segnen, das kann man im Griechischen auch übersetzen, entweder mit preisen oder einfach gut von jemandem reden. Das Gegenteil wäre fluchen, das wäre eben verfluchen, jemand Böses oder Verderben wünschen. Und wie denken wir eigentlich über andere Menschen? Und ich möchte Jakobusbrief Kapitel 2 aufschlagen und da ab Vers 1 lesen. Meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn, der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt mit goldenen Ring, im prächtigen Kleid, es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Kleid herein, ihr seht aber auf den, der das prächtige Kleid trägt und sprecht, setze du dich bequem hierher und sprich zu dem Armen, steh du dort oder setz dich unten an meinem Fußschemel. Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die von der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Wie würden wir eigentlich reagieren, wenn plötzlich ein Obdachloser in unsere Mitte kommen würde, der vielleicht noch einen strengen Geruch hat? Dann würden wir vielleicht schnell ein paar Stühle weiterrucken oder denken, hoffentlich setzt er sich nicht neben mich. Wie würden wir denken, wenn eine Prostituierte in unsere Mitte kommt? Jemand, der gerade frisch aus dem Gefängnis entlassen wurde? Irgendwie denken wir doch automatisch, ja, was ist das für einer? Der ist schon so komisch gekleidet. Der macht ein ganz grimmiges Gesicht. Was ist das für einer? Aber wenn plötzlich so ein erfolgreicher, bekannter Unternehmer reinkommt oder ein Schauspieler, dann würden alle sagen, ja, wunderbar, herrlich. Vielleicht gibt es ein bisschen Geld in die Gemeindekasse. Dann würden den alle umringen und wären begeistert, dass er in unsere Gemeinde kommt. Es ist schon so, wir können das Äußerliche beurteilen. Wir können auch beurteilen, ob ein Mensch sich richtig verhält oder falsch verhält, ob er vielleicht in Sünde lebt oder nicht. Aber was wir nicht beurteilen können, wie sieht es in seinem Herzen aus? Ist er vielleicht ein Mensch, der wirklich an dem Nullpunkt seines Lebens ist und sich so nach dem Evangelium sehnt, nach der Gnade, nach der Liebe Gottes, der sein Leben lang immer nur Hass, immer nur Fluchen erfahren hat und jetzt so dringend jemand brauchen würde, der ihm die Liebe Gottes weitergibt? Ich habe von jemand gehört, das ist ein Jude, ein gläubiger Jude, ich glaube in Weißrussland, der geht zu den Obdachlosen, die in den schlimmsten Umständen hausen, zum Teil in der Kanalisation. Dann holt er sie raus, umarmt sie und sagt, Gott liebt dich. Und diese Menschen, die brechen in Tränen zusammen. Und dann bietet er ihnen einen Platz in einem Heim an, wo sie zurechtkommen können und wieder ein neues Leben beginnen können. Jakobus schreibt noch, unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte. Ja, wir wissen auch nicht, wie es in dem Reichen aussieht. Mit welchem Mittel hat er sein Geld verdient? Ist er schon so ein knallharter Geschäftsmann, der jedes Gewissen, alles innerlich verloren hat. Es ist eben wichtig, dass wir unsere Mitmenschen segnen, dass wir unsere Mitmenschen durch die Augen Gottes betrachten. Ich komme zum letzten Punkt und ich denke, das passt halt auch gut zum Dank-, Buß- und Bettag. Ich glaube, das Danken, das ist eine der größten Umstellungen der Gedankenwelt. Wenn wir beginnen zu danken, auch in schwierigen Situationen, dann verändert sich unser Blickwinkel. Plötzlich sehen wir nicht nur auf das Schlechte, sondern wir sehen auch in allen Schwierigkeiten die gütige Hand Gottes, die in unserer Nähe ist, die uns durchträgt, die uns trotz allen Schwierigkeiten auch immer wieder noch Gnade und neue Kraft schenkt. Und es ist sogar ein Befehl. 1. Thessaloniker 5, Vers 18 sagt: In allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das heißt, wir müssen nicht für alles danken, aber wir dürfen auch in einer schwierigen Situation dafür danken, dass der Herr uns beisteht und durchträgt. Das Danken, das hat Daniel schon so schön in der Einleitung gesagt, Danken hängt auch mit Gedanken zusammen. Das Danken wirkt sich auf unsere Gedanken aus, wir bekommen Frieden. Loben zieht nach oben, Danken hilft verwanken. Und in Philipper 4, Vers 4 heißt es: Freut euch im Herrn allezeit, wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Auch wenn wir uns viele Sorgen machen, viele unnötige Gedanken, dann dürfen wir sie eben unsere Sorgen auf den Herrn werfen, auf ihn abladen. Wir sollen eben auch beten, wie es auch am Dank-, Buß- und Bettag der Sinn ist und angedacht ist. Und wenn wir unsere Sorgen mit Flehen und Dank, unsere Anliegen Gott kund werden lassen, dann haben wir eine unglaubliche Verheißung. Philipper 4, Vers 7: Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn wir uns freuen im Herrn und jeder, der Jesus Christus angenommen hat, der Vergebung der Sünden hat, hat eine Ewigkeit Grund, sich zu freuen. Wenn er beginnt zu danken, auch wenn es ihm gar nicht danach zumute ist, wenn er beginnt, seine Sorgen mit dem Herrn zu bereden, dann haben wir die Verheißung, der Friede Gottes wird unsere Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich möchte zum Schluss noch einmal kurz zusammenfassen. Unsere Gedankenwelt ist ein Kampfplatz, der über Sieg oder Niederlage entscheidet. Und die Gedanken sind eben nicht frei. Wir sollen auch unseren Gedanken nicht freien Lauf lassen, sonst kann es passieren, dass sie sich eben zu unüberwindbaren Festungen aufbauen. Wir sollen unsere Gedanken gefangen nehmen unter dem Gehorsam Christi. Und gerade wenn wir in schwierigen Lebenssituationen stecken, sollen wir nicht auf uns Menschen schauen, nicht auf unsere menschlichen Möglichkeiten, sondern auf Gott schauen. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und dann hilft uns eben auch die Gnade Gottes, dass wir Sieg haben über unseren Kleinglauben. Und Gottes Gedanken, das ist der dritte Punkt, sind unendlich höher als unsere Gedanken. Und wir können nur so lernen zu denken, wie Gott denkt, indem wir das Wort Gottes lesen, uns mit Gottes Gedanken füllen, die eben auch ein Richter unserer Gedanken sind. Und die Bibel, das ist ja auch ein Bild für das Wasser. Das Wasser, das eben den Baum am Bach wachsen lässt. Viertens, es ist wichtig, wie wir über andere Menschen denken. Wir sollen nicht richten über andere Menschen. Wir können nicht in andere Menschen hineinsehen, warum sich jemand so verhält. Wir sollen für sie beten, wir sollen sie segnen. Wir sollen Gedanken des Friedens für unsere Mitmenschen haben. Und fünftens, wir sollen danken, dass eben der Friede Gottes unsere Gedanken bewahrt in Christus Jesus. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, ich danke dir. Ich danke dir für jeden Gedanken, der von dir kommt. Ich danke dir für dein Wort, die Bibel, dass wir oft immer noch viel zu wenig lesen, uns viel zu wenig damit beschäftigen. Herr, gib uns diese Ruhe, dass wir doch die Zeit nehmen, dein Wort zu studieren, dein Wort zu essen, dass uns dein Wort immer mehr groß wird, dass wir eben lernen, biblisch zu denken und nicht mehr menschlich zu denken. Und ich bitte, dass du mit einem jeden von uns zum Ziel kommst, dass du uns zeigst, was unser Weg ist, dass du uns Gedanken des Friedens schenkst, deine Gedanken. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Herr, ich bitte dich auch um den Segen für diese Gemeinde. Segne du auch den Charles und die Sonja, auch wieder für den nächsten Gottesdienst. Segne du alle Mitarbeiter, jedes einzelne Gemeindeglied auch hier in Bern. Und Herr, segne du auch Israel. Auch das ist ein ganz wichtiges Anliegen, das wir als Gläubige im Herzen haben sollen. Es reden so viele Menschen schlecht über Israel. Lasst uns gut über Israel reden. Amen. Ich wünsche euch eine wunderbare, gesegnete Woche.